HR Info. Kultur.
Sommerzeit ist Festivalzeit. Zeit für Open-Air-Konzerte und Theater auf Bühnen unter freiem Himmel. Es gibt viele solche Angebote in den kommenden Wochen und Monaten. Um einige davon wird es auch heute in HR Info Kultur gehen. Aber wir interessieren uns auch für jene Menschen, die nie ein Kulturfestival besuchen, ins Theater oder ins Museum gehen. Es sind die sogenannten Nichtbesucher.
Das heißt, das ist immer ein bisschen der Manko-Typ. Und so wurde der lange Zeit auch beschrieben. Und erst in den letzten Jahren scheint sich das ein bisschen zu ändern. Und auch in unserer Studie kam das ganz klar raus. Das ist kein Manko-Typ, sondern diese Menschen haben schlicht andere Bedürfnisse und andere Präferenzen.
Das sagt der Kulturwissenschaftler Martin Tröntle. Wir sprechen mit ihm darüber, was den Nichtbesucher sonst noch kennzeichnet und wie kulturelle Einrichtungen umdenken müssten, um diese Menschen zu erreichen. Außerdem das Brüder Grimm Festival in Kassel und ein Krimi-Tipp. HR Info Kultur, mein Name ist Pablo Viaz. Im Juli 1819 veröffentlichten die Brüder Jakob und Wilhelm Grimm erstmals das weltbekannte Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Dieses 200-jährige Jubiläum feiert Bremen unter anderem in diesem Jahr mit einem Stadtmusikantensommer. Esel, Hund, Katze und Hahn kamen zwar nie in Bremen an, sie stehen aber symbolisch dafür, was dieses Märchen wohl ausdrückt. Solidarität untereinander schafft alle widrigen Umstände weg. Und wer Bremen besucht, der sollte auch am Denkmal vor dem Rathaus Vorderbeine und Schnauze des Esels berühren, denn das soll Glück bringen. Der Stadt Bremen jedenfalls bringen die Stadtmusikanten vor allem viele Touristen und dadurch auch Einnahmen.
Es hatte ein Mann einen Esel, der schon lange Jahre die Säcke unverdrossen zur Mühle getragen hatte, dessen Kräfte aber nun zu Ende gingen, sodass er zur Arbeit immer untauglicher ward. Da dachte der Herr daran, ihn aus dem Futter zu schaffen. Aber der Esel merkte, dass kein guter Wind wehte, lief fort und machte sich auf den Weg nach Bremen. Dort, meinte er, könnte er ja Stadtmusikant werden.
Ganz so ist es dann nicht gekommen mit dem Esel. Auch seine Freunde, Hund, Katze und Hahn, erlebten zwar ein Abenteuer und schlugen mit ihrem Gesang eine Räuberbande in die Flucht. Bremen aber erreichten sie eigentlich nie. Ganz böse Stimmen behaupten sogar, mit Bremen sei gar nicht die Hansestadt gemeint gewesen, sondern ein kleiner Ort in der Nähe von Paderborn. Die Bremer aber haben eindeutige Beweise gefunden, die das widerlegen, berichtet Stadtführerin Katharina Rosen mit einem Augenzwinkern.
Zum Beispiel haben sie Fußspuren der vier Tiere gefunden. Sie haben das Tagebuch des Esels gefunden, der alles ganz genau aufgeschrieben hat. Und die Bremer haben dann aber auch nochmal genauer nachgeguckt und haben bei Ausgrabungen einen Eselknochen gefunden. Und dieser Eselknochen ist natürlich nicht von irgendeinem Esel. Das heißt, die sind offensichtlich irgendwann doch noch hierher gekommen und auch hier geblieben.
Angekommen oder nicht, da streiten sich die Gelehrten. Fakt ist, die Stadtmusikanten haben heute noch eine immense Bedeutung für die Hansestadt. Wer durch Bremen schlendert, kann sie an jeder Ecke finden. Es gibt Postkarten, Becher, Teller, Stofftiere, Holzschnitzereien, Briefmarken, T-Shirts, Lollis, eben alles, was sich an Touristen verkaufen lässt. Im Ausland sind die vier auch bekannt als
The Bremen Town Musicians,
Los Músicos de Bremen,
Les Musiciens de Bremen,
Stadtmusikanten von Bremen.
Die Geschichte von Freiheit und Solidarität ist längst um die ganze Welt gereist. Bereits 1922 gab es die erste Disney-Verfilmung. 1969 entstand ein russischer Trickfilm, der bis heute noch im ganzen Land bekannt ist. 1972 hatten die Bremer Stadtmusikanten einen Auftritt in der Muppet Show und 2006 wurde in Südkorea sogar ein Stadtmusikanten-Musical uraufgeführt. Kein Wunder, denn ihre Geschichte ist auch heute noch aktuell, sagt der Märchenforscher Dieter Brandt. Im Grunde gehe es bei den Tieren um essentielle Menschenrechte.
Das Recht der Freiheit, der Sicherheit, das Recht der Wohlfahrt, das heißt ein Haus haben, das Recht auf Asyl. Ich habe das so ungefähr überflogen, ungefähr 20 Rechte, wo man sagen, sublim stecken die da schon in den Märchen drin.
In Bremen stehen sie vor dem Rathaus in Bronze gegossen und markieren damit das Ende der deutschen Märchenstraße. Entworfen hat die Statue übrigens der Künstler Gerhard Marx. Aber seine Statue schmeckte den Bremern erstmal gar nicht, erzählt Stadtführerin Katharina Rosen.
Weil sie gesagt haben, das ist irgendwie ganz modern gestaltet, das ist alles so eckig, das passt irgendwie alles nicht zusammen. Der Esel ist zu klein, der Hund ist zu groß und das zweite Tier von oben könne man überhaupt nicht erkennen, was das eigentlich sein soll.
Inzwischen ist die Stadt aber in heißer Liebe zu ihnen entbrannt. Übrigens, Wer die Beine des Esels streichelt, dem soll Glück beschert sein. Doch die Glückssuchenden müssen es auf die richtige Art tun, erklärt Erika Mommsen von der Bremer Touristikzentrale.
Wenn man zwei Beine nimmt, dann kann man vielleicht Glück haben. Wenn Sie allerdings nur ein Bein nehmen, dann würden wir Ihnen gleich sagen, ein Esel grüßt den anderen.
Die Bremer Stadtmusikanten und ihr Symbolwert für die Stadt Bremen, ein Beitrag von Serafia Johansson. Die Bremer Stadtmusikanten, ein Märchen der Brüder Grimm. Und wer den Namen Grimm hört, der denkt nicht nur an die Märchensammler, sondern auch an die Grimms als Forscher und ihren Beitrag für die deutsche Sprache. Ihr Hauptwirkungsort in dieser Zeit war die Stadt Kassel, denn hier verbrachten sie rund 30 Jahre ihres Lebens. Diese historische Beziehung feiert Kassel alljährlich mit dem Brüder Grimm Festival. In diesem Jahr unter anderem mit einem Open-Air-Märchenmusical, Der Teufel mit den drei goldenen Haaren. Das hatte diese Woche Premiere auf der idyllischen Seebühne im Stadtpark Schönfeld. Jens Wellhöhner war bei den Proben dabei.
Ist ein besonderer Tag. Komm, hör, was ich dir sag.
Müllers Sohn Georg singt mit seinen Eltern über einen ganz besonderen Tag. Georg ist 18, jung, naiv und hoffnungsvoll. Doch an diesem Tag haben seine Eltern ihm was zu beichten.
Wir sind nicht deine leiblichen Eltern.
Was?
Wir haben dich vor etwas mehr als 18 Jahren hier am See in einem Korb gefunden.
Da bleibt dem Sohn die Spucke weg. Und dann berichten seine Eltern auch noch von einer seltsamen Prophezeiung.
Eine Prophezeiung? Als wir dich gefunden haben, da glänzte deine Haut wie Gold.
Ein Goldkind! Und die blinde Muhme hat gesagt, am Ende einer langen Reise wartet ein Thron auf das Kind.
Und um diese lange Reise des Müllerssohns geht es im Grimms Märchen von dem Teufel mit den drei goldenen Haaren, die der arme Georg dem Teufel wegnehmen soll, damit er die Prinzessin heiraten kann. Aber vorher muss er viele Abenteuer bestehen. Zum Beispiel wird er von Räubern überfallen, die fröhlich singen.
Es wird Zeit, dass der König schnell das Land verlässt, weil seine Macht verliert.
Neue Texte für alte Popsongs. Das ist das Besondere an den Musical-Inszenierungen auf Kassels Seebühne. Michael Feigl schreibt die Texte jedes Jahr neu, extra fürs Grimm-Festival.
Ja, es ist natürlich eine Prise Ironie, eine Prise Spaß. Aber es gibt auch sehr, sehr schöne melodische Balladen mit ernsten Texten.
Diese Lieder tragen das Musical, sind Hinhörer und Hingucker. Dabei sind sie für die professionellen Darsteller gar nicht einfach. Denn gleichzeitig Schauspielern und mehrstimmig singen ist anspruchsvoll.
Warum vertraust du mir?
I Want to Know What Love Is, Foreigners Welthit aus dem Jahr 1984, umgedichtet als Duett der Prinzessin und ihrer Mutter, der Königin. Einer der musikalischen Höhepunkte des Kasseler Grimm-Musicals. Die Prinzessin wird von der jungen Darstellerin Anna Ramirez verkörpert. Die Musicalmacher haben die Handlung konsequent modernisiert. Dafür verantwortlich zeichnet auch Regisseur Rüdiger Canaris-Wandel. Er liebt die Bühne auf einer Insel im See.
Jedes Jahr kommt hier eine kleine Familie, Gemeinde von Verrückten zusammen und realisiert eigentlich aus dem Nichts für einen Monat oder zwei Monate eine ganz eigene Welt.
Anarchistischer Humor gepaart mit den Brüdern Grimm und weltberühmten Popsongs. Ein Erfolgsrezept, denn die Kasseler Märchenmusicals sind seit Jahren ein Publikumsmagnet.
Ist ein besonderer Tag.
Das Open-Air-Märchen-Musical Der Teufel mit den drei goldenen Haaren ist in Kassel noch bis zum 11. August zu sehen. Jens Wellhöhner berichtete. Open-Air-Musicals, Freilichtkino, Festivals, Freiluftkonzerte, der Sommer ist voll davon. Und doch gibt es eine ganze Anzahl von Menschen, die fast nie oder kaum ins Konzert gehen, ein Museum oder ein Festival besuchen. Bisher hat sich die Kulturwissenschaft vornehmlich mit den Besuchern von Veranstaltungen und Museen beschäftigt, denn diese galten als Hauptkonsumenten von Kulturangeboten. Den Nichtbesucher quasi hatten die Forscher nicht im Blickfeld. Aber das hat sich in den vergangenen Jahren geändert. Martin Tröntle ist Kulturwissenschaftler an der Universität in Friedrichshafen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, sind Nichtbesucher gleichzusetzen mit Kulturverweigerern?
wenn man in die Literatur der Kultursoziologie schaut und eigentlich von den Anfängen bis heute sich inspirieren lässt, dann sieht man immer, dass der Nichtbesucher eigentlich die Folie ist, vor der der Besucher gezeichnet wird. Und der Besucher ist immer derjenige, der einen höheren Bildungsgrad hat, über höheres Einkommen verfügt, vielleicht distinguierter ist, raffinierter ist etc. Das heißt, das ist immer ein bisschen der Mankotyp. Und so wurde der lange Zeit auch beschrieben. Und erst in den letzten Jahren scheint sich das ein bisschen zu ändern. Und auch in unserer Studie kam das ganz klar raus. Das ist kein Mankotyp, sondern diese Menschen haben schlicht andere Bedürfnisse und andere Präferenzen.
Was für Interessen verfolgt er denn?
Man kann klar sehen, diese Nichtbesucher eben haben andere Freizeitpräferenzen. Also die wollen ihre freie Zeit schlicht und ergreifend beispielsweise mit Sport verbringen oder mit ihren Freunden oder mit ihrer Familie und eben vielleicht nicht schweigend durch ein Museum gehen. Und sie haben einen anderen Musikgeschmack. Das kann man, glaube ich, auch klar sehen. Sie haben einen anderen Freundeskreis, das ist auch sehr wichtig, also über was eigentlich der Freundeskreis spricht und ob man so auf diese Kunst- und Kulturthemen kommt und dadurch diese Themen auch näher sind und kommt vielleicht auch aus einem anderen Elternhaus, das eben diesen Dingen nicht unbedingt nahe ist.
Wenn Sie sagen, wenn wir davon sprechen, Konzertbesuch, dann meinen wir vielleicht Klassikbesuch, also klassische Musik. Aber wenn Sie sagen, Sie haben einen anderen Musikgeschmack, heißt das auch, Sie gehen in Konzerte, deren Musik Sie verinnerlicht haben, Rock, Pop und so weiter?
Das haben wir auch abgefragt. Also wir haben extra abgefragt, ob Sie in Klassikkonzerte gehen oder sozusagen, ob Sie in Rock-Pop-Konzerte gehen. Es gibt durchaus Personen, die besuchen einfach gar keine Konzerte, um zu Ihrer Frage zurückzugehen. Und wir haben spezifisch abgefragt, besuchen Sie Theater oder besuchen Sie eben klassische Konzerte inklusive neue Musik oder besuchen Sie Museen? Und auch da zeigt sich eigentlich ein sehr unterschiedliches Besuchsverhalten. Also was man klar sagen kann, die Oper schneidet da am schlechtesten ab und das Theater schneidet da am besten ab.
Eine Frage, die mich herumtreibt. Warum interessiert sich die Wissenschaft jetzt für die Nichtbesucher?
Das ist auch relativ einfach. Also wenn man sich für Besucherforschung interessiert, dann findet man weltweit sehr viele Studien und Studiengänge und auch sehr differenzierte Studien. Und ich selber habe auch jetzt mehrere Jahre sozusagen Besucherforschung betrieben. Und ich habe dann schlicht und ergreifend einmal gefragt, wer sind eigentlich die Nichtbesucher? Und für mich hat eigentlich eher überrascht, dass es so wenig Literatur dazu gibt. Also wir haben kaum 15 Studien gefunden weltweit, die sich dezidiert mit Nichtbesuchern auseinandersetzen. Das ist eigentlich unglaublich wenig, obwohl das die Mehrheit der Bevölkerung ist. Und da drängte sich mir einfach die Frage auf, können wir die nicht mal untersuchen und eben vor allen Dingen auch die Motivationen und Präferenzen untersuchen, warum diese Menschen keine Kulturinstitutionen besuchen.
Mit welchen Erwartungen bzw. Hoffnungen gehen denn jene, die ein Konzert besuchen oder in ein Theaterstück sehen wollen? Wollen die etwas lernen oder wollen die etwas erleben?
Da kann man auch wieder sagen, das gibt eigentlich ein relativ großes Spektrum und man kann die sogar relativ gut quantifizieren. Sie haben circa 40% oder knapp 40%, die diesen eher schwelgerischen Ansatz haben. Sie haben circa 40%, die sozusagen da mit ihrer besten Freundin oder dem besten Freund hingehen, das als sozialen Anlass sehen. Und sie haben circa 20% in Anführungsstrichen dieser Kunstkonnoisseure, die da vielleicht was lernen wollen und den sich intensiv mit der Kunst auseinandersetzen wollen.
Aber ich entnehme jetzt Ihren Worten, dass es den Nichtbesucher als solchen gar nicht gibt.
Das ist auch fast richtig, würde ich sagen. Nämlich zum Ersten, wenn man in diese wenigen Studien schaut, die haben alle unterschiedliche Begriffe von Nichtbesuchern. Also manche zählen Nichtbesucher eben, wenn man seltener als einmal in 3 Monaten im Museum oder im Konzert war. Bei den anderen ist es 1 Jahr, bei wieder anderen, beim Deutschen Bühnenverein waren es 3 Jahre. Das ist das eine, also dass man allein auf das Verhalten schaut. Wir haben so eine Mischung gemacht aus Verhalten und Einstellung. Wir haben nämlich gefragt, wie oft warst du oder waren Sie das letzte Mal da? Und wenn das weniger als einmal in 12 Monaten war, haben wir gesagt, das ist ein Nichtbesucher. Und wenn dazu kommt, dass die Person angibt, wenn wir sie fragen, würdest du oder würden sie, wenn wir ihnen eine Karte geben, mit uns dahin gehen, und sie dann ebenfalls verneint haben, dann sprechen wir sozusagen von Nie-Besuchern, von Menschen, also die da nicht waren und auch da nicht hingehen wollen. Und die anderen sind Nicht-Besucher, die da zwar nicht waren, aber hingehen würden. Das ist ein großer Unterschied.
Was würden Sie denn den Kultureinrichtungen empfehlen, damit sie attraktiver werden für, in Anführungszeichen, Nicht-Besucher?
Also man kann eigentlich alles auf einen Begriff subsumieren und das ist der Begriff der Nähe. Und dass man sagen kann, egal ob das in den Einrichtungen ist, müssen, wenn die Einrichtungen diese Personen erreichen wollen, müssen die Einrichtungen eigentlich immer danach fragen, wie können wir Nähe zu den potenziellen Besuchern herstellen. Und diese Nähe kann eben ganz unterschiedlich sein. Das kann tatsächlich künstlerisch verstanden werden, wenn es um die Thematik geht, also was man überhaupt auf den Spielplan setzt, aber auch um die Dramaturgie, sowas wie Erzählgeschwindigkeit. Wir hatten interessanterweise in der Oper dann bei manchen Besuchern, die sagten dann, warum stirbt die Frau 10 Minuten lang? Bei Netflix geht das viel schneller. Also warum kann die immer noch Arien singen, wenn die tot ist? Mhm. Für jemand wie uns ist es natürlich recht amüsant. Aber man muss sehen, das sind ernst gemeinte Fragen gewesen. Und teilweise haben die auch richtig gute künstlerische Kritik geübt. Dann hat man aber auch immer gesehen, diese Nichtbesucher nehmen eigentlich immer den ganzen Abend an sich wahr. Also es geht schon da.
Sozusagen mit der Vorbereitung auch.
Mit der Vorbereitung, also wie sie an das Ticket kommen. Manche haben sich über das Haus interessiert und haben dann gesagt, ja, das ist richtig toll, dass sie jetzt in so ein wichtiges und international angesehenes Haus kommen. Und hatten dann sich die Webseite zur Schaubühne beispielsweise angeschaut. Die waren auch ein bisschen nervös. Ist auch interessant, fast alle fanden es besser als ihre Vorurteile. Das ist sehr spannend. Also viele sind ein bisschen mit dem Motto reingegangen, naja, das wird eher langweilig werden und da sind eher ältere Leute und eigentlich passe ich da nicht rein. Das ist sicherlich alles ein bisschen steif hier. Und die gingen dann eigentlich raus mit dem Gefühl, das war viel spannender als gedacht, zumindest die meisten. Und sie würden wahrscheinlich auch zu einem Zweitbesuch motiviert werden können.
Sagt der Kulturwissenschaftler Professor Martin Tröntle. Wir haben gesprochen über den Nichtbesucher von Kulturveranstaltungen, von Museen und Festivals. Professor Tröntle sagt, diese Menschen sind keine Kulturverweigerer, sie haben andere Interessen. Seine Untersuchung heißt Nichtbesucherforschung und ist im Springer VS Verlag erschienen.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur. In HR Info.
Wissen Sie noch, was Sie am 21. Juli 1969 gemacht haben? Sofern schon damals geboren? Wahrscheinlich ist dieser Tag nicht so präsent. Aber wenn ich Ihnen sage, dass an jenem Montag um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit die ersten Menschen den Mond betraten, dann fällt vielleicht der berühmte Groschen. Neil Armstrong und Buzz Aldrin schrieben an jenem 21. Juli 1969 Geschichte. Und 600 Millionen Menschen schauten ihnen dabei live zu im Fernsehen. Schwarz-Weiß damals. Es war das Medienereignis des Jahres. Die Bilder waren eine Sensation. An diesem Wochenende kommt ein Film in die Kinos, der die Mondlandung wieder aufleben lässt. Mit digitalisierten Aufnahmen von damals. Bilder, deren Faszination man kaum erwartet hätte. Jan Tussing hat sich den Film vorab schon mal angeschaut.
That's the 6-minute mark in our countdown for Apollo 11. Now 5 minutes, 52 seconds and counting.
Neil Armstrong in seinem weißen Astronautenanzug blickt uns direkt in die Augen. Ernst und voller Anspannung. Er ist kurz davor, in das Raumschiff Columbia zu steigen. Seine Mission, Apollo 11.
We have some 7.6 million pounds of thrust pushing the vehicle upward.
Der Film über die erste Mondlandung hat viele Gänsehautmomente. Die Kamera klebt förmlich an den drei Astronauten und zeigt uns Bilder, die wir noch nie gesehen haben. Regisseur Todd Douglas Miller und sein Team haben unveröffentlichte Filmaufnahmen von vor 50 Jahren gesichtet und digitalisiert.
We were all dumbstruck immediately at how beautiful the cinematography was.
Wir waren sofort wie elektrisiert über die Tatsache, wie schön die Kameraaufnahmen waren, sagt er. Die Details der Aufnahmen waren so besonders, wie ich es noch nie gesehen habe. Ich war sprachlos. Sprachlos macht bis heute nicht nur die übermenschliche Aufgabe der drei Astronauten auf ihrer 4-tägigen Reise zum Mond. Sprachlos machen auch die Bilder. Ein Team von Profis dokumentierte damals die Mondlandung für die Nachwelt.
It's cool, because when you watch the film, you don't feel like it's something happening 50 years ago.
Wenn man den Film sieht, glaubt man nicht, 50 Jahre alte Bilder zu sehen. Es fühlt sich an wie heute. Und das ist der Kunstfertigkeit der Kameraleute von damals zu verdanken. Und auch der Kunstfertigkeit der Leute vom Nationalarchiv, die das Material in diesem einzigartigen Zustand bewahrt haben.
It was in pristine condition.
Wir sehen nicht nur Bilder der Astronauten aus dem Innern des Raumschiffs, der Columbia, sondern auch Außenaufnahmen von der Mondlandefähre, der Eagle. Es sind Bilder wie aus einem Science-Fiction-Film, gestochen scharf und künstlerisch hochwertig. Kein Wunder glaubten und glauben viele Menschen, dass nur Hollywood solche Bilder produzieren könne. Regisseur Todd Douglas Miller selbst war überwältigt von der Qualität.
The way we discovered the 65mm and seen it for the first time.
Er wird den Moment nie vergessen, als er das Material auf 65mm Film entdeckte und zum ersten Mal sah. Deswegen war auch ein wesentliches Element dieses Projekts, das Material so einzuscannen, dass es nicht die Qualität verliert. Dafür bauten Miller und sein Team einen eigenen Scanner, der 8K und 16K Auflösung scannen konnte. Dank der hohen Auflösung sehen die Bilder authentisch, wie gerade abgedreht aus. Die Kamerafahrten durch das Kontrollzentrum, vorbei an den hunderten beteiligten Forschern. Die gebannten Gesichter der Zuschauer am Strand von Cape Canaveral mit ihren 60er Jahren Bademoden. Der Film Apollo 11 spiegelt die Tragweite des Ereignisses wider. 600 Millionen Menschen schauten weltweit zu. Und etwas von der Aufregung, dem Gefühl von damals, steckt in diesem Film. Ein Meisterwerk, keine Frage, das man sich unbedingt auf einer großen Leinwand anschauen sollte.
Der Film Apollo 11 zum 50. Jahrestag der Mondlandung kommt an diesem Sonntag in ausgewählte Kinos in Hessen. Spannend geht es auch im heutigen Büchercheck zu. Heute besprechen wir Fiona, wo die Toten leben. Ein Kriminalfall. In vielen aktuellen Krimis treten ja zunehmend starke und ungewöhnliche Frauen als Ermittlerin oder Detektivin auf. Dazu zählt auch Fiona Griffiths, die Hauptfigur des Krimis Fiona, wo die Toten leben. Geschrieben vom britischen Schriftsteller Harry Bingham. Fiona ist eine junge Polizistin in Südwales. Sie ist ziemlich unorthodox, raucht Cannabis und manchmal ist sie auch etwas eigenwillig. Scheint sie doch eine gewisse Faszination für Leichen zu haben. Karin Trappe hat Fiona, wo die Toten leben, gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Südwales, viel Landschaft, kleine Ortschaften. Auf einem kleinen Friedhof wird in einem sogenannten Totenhaus die Leiche einer jungen Frau gefunden. In einem weißen Kleid, sorgsam aufgebahrt. Und dann die Überraschung für die Polizei. Die Frau ist eines natürlichen Todes gestorben. Doch wer ist sie? Es dauert einige Zeit, bis Fiona Griffiths und ihr Kollege Burnett herausfinden, dass sie die Tochter eines ukrainischen Multimillionärs ist. Wieso wurde sie aber nicht als vermisst gemeldet? Und was hat das mit dem Verschwinden eines jungen Mädchens vor ein paar Jahren zu tun? Fiona ist sicher, dass beide Fälle zusammenhängen. Eigenmächtig macht sie sich auf die Spurensuche und gerät schließlich selbst in Gefahr.
Wie es geschrieben ist.
Fiona, wo die Toten leben, ist spannende und intelligente Unterhaltung. Harry Bingham schafft es, mit viel Sprachwitz und Humor die etwas schräge, aber auch tiefgründige Hauptfigur Fiona zu charakterisieren. Diese treibt die Handlung voran, sie ist tatkräftig, mutig, manchmal erinnert sie fast an eine Superheldin. Und meist ist sie ihrem Kollegen einen Schritt voraus.
Burnetts buschige Brauen senken sich wieder, bis seine Augen fast nicht mehr zu sehen sind. Wenn Augen die Fenster zur Seele sein sollen, sind diese hier Schießscharten. Die beiden Fälle, sagt er, haben nichts miteinander zu tun. Verschwundene Mädchen, dieselbe Gegend, eine tot, die andere vermutlich auch. Ein Mädchen aus dem Ort, der Vater Heuhändler, der andere ein ukrainischer Multimillionär. Das sollen Parallelen sein? Ich schweige, aber meine Miene ist auf Krawall gebürstet. Burnett erwartet, dass ich angesichts seiner Autorität einknicke. Aber da kann er lange warten.
Wie es gefällt.
Fiona, wo die Toten leben, ist schon der fünfte Band um die Hauptfigur Fiona Griffiths. Für mich war es der erste und er hat mich restlos begeistert. Eine spannende Geschichte, die die Entführungsgefahr ausländischer Millionäre in London, das Leben in jahrhundertealten Klöstern und das unterirdische Höhlensystem in Wales geschickt und spannend miteinander verknüpft. Mich hat das Buch sehr beeindruckt. Und vor allem auch die Hauptfigur Fiona in all ihrer Vielschichtigkeit.
HR-Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Fiona, wo die Toten leben, von Harry Bingham, ist im Rowohlt Verlag erschienen und kostet 10 Euro. Soweit HR Info Kultur. Wenn Sie mögen, können Sie diese Sendung noch einmal hören auf hrinforadio.de. Dort finden Sie auch den Podcast, diese Sendung zum Herunterladen. Mein Name ist Pablo Díaz.